Hallihallo und Hallöchen und herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen, zur Ausgabe Nummer 31 von Behind the Story. Ihr wisst ja, Behind the Story ist ein Format für Storytelling für die Ohren. Das heißt, ich spreche hier mit Menschen und Marken über ihre persönliche Heldenreise, über ihren Weg, über Wendepunkte, Krisen und Entscheidungen, die sie geprägt haben, beruflich wie privat. Es geht also nicht nur um glänzende und leuchtende Geschichten oder perfekte Fassaden, sondern es geht um das, was Menschen wirklich bewegt. Wenn dir das Format gefällt, dann lass mir gerne ein Like da, abonnier den Podcast oder schick mir gerne auch eine PN. Ja, starten wir rein in diese Ausgabe 31, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Es ist wieder mal eine Aufnahme, wo wir sehr weit geografisch auseinandersitzen. Das liegt aber nur daran, dass mein heutiger Gast, die liebe Andrea Grundmann, zurzeit im Süden ist, sage ich mal, auf einer Sonneninsel und da ein bisschen Sonne tankt. Das hat sie sich auch redlich verdient. Ja, und deswegen haben wir eine relativ große Distanz und ich genieße das immer, dass es völlig egal ist, ob die Menschen bei mir 20 Kilometer in der Entfernung sind oder 5000. Wir können einfach heute mit diesen digitalen Formaten ganz tolles Storytelling machen. Ja, mein heutiger Gast, ich habe es gesagt, ist Andrea Grundmann. Und lustig ist die Entstehung dieses Podcasts, denn ich bin vor circa 2 Wochen mit meinen Kindern, mit meinen beiden Töchtern, über die Frankfurter Buchmesse gestiefelt. Und wir waren primär da, weil meine Tochter Lehrerin ist und sie wollte so ein bisschen Material sammeln. Und dann habe ich endlich einen Stand gefunden, an dem interessante Bücher standen. Ja, und war gerade eingetaucht in die Welt. Plötzlich steht Andrea vor mir und wir denken beide, Mensch, kennen wir uns doch. Ne? Und dann haben wir uns auch gleich begrüßt. Und dann hat sie mir ganz stolz, und ihr Lieben, das hättet ihr sehen müssen, ja, die Augen, wie sie leuchten, auch wie sie jetzt bei der Aufnahme leuchten, ihr eigenes Buch vorgestellt. Denn sie hat selbst ein Buch veröffentlicht und das war da zum ersten Mal in der Öffentlichkeit sozusagen. Denn sie steht für etwas im digitalen Raum, was oft verloren geht, nämlich Charisma. Und entsprechend heißt ihr Buch auch Digitales Charisma. Genau, und das hat sie da vorgestellt. Und die gute Nachricht gleich zu Beginn für euch. Eins dieser Bücher, die offiziell Ende November erscheinen, jetzt schon bei Amazon und überall vorbestellt werden können. Aber eins dieser Bücher wird die Andrea uns zur Verfügung stellen und das könnt ihr bekommen. Also wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, dann werden wir euch verraten, was ihr tun müsst, damit ihr vielleicht schon bald das Buch von der Andrea in den Händen haltet. Ja, noch ganz kurz zu ihr. Andrea ist Beraterin, Speakerin und entsprechend Buchautorin. Sie ist Inhaberin der Berliner Agentur 45 Grad Digital GmbH und begleitet Unternehmen und Unternehmerinnen und ganze Teams bei der Entwicklung klarer Kommunikationsstrategien auf LinkedIn, auf Webseiten und generell in der öffentlichen Wirkung. Wie viele Jahre Erfahrung sie hat, sage ich euch gar nicht, das würdet ihr mir eh nicht glauben, wenn ihr sie da sitzen seht, strahlend und frisch mit ihrem Babybuch sozusagen unterwegs. Sie hat eine Vergangenheit als Leistungssportlerin, da bin ich auch gespannt drauf. Und sie ist eine Design-Expertin mit einem tiefen Verständnis für Sprache, Haltung und Differenzierung. Was ich in der Recherche gefunden habe, fand ich sehr schön. 2 Sachen fand ich bemerkenswert. Zum einen bezeichnet sie sich selbst als kritisch-optimistisch. Da werde ich gleich nochmal reinfragen. Und zum anderen hat sie einmal einen Satz geprägt, noch vor so gar nicht so langer Zeit auf LinkedIn. Da hat sie nämlich geschrieben, Menschen, die sich nicht für Politik interessieren, sind mir suspekt. Über beides werden wir gleich sprechen. Aber ich glaube, jetzt haben wir genug Vorrede. Ich sage erstmal herzlich willkommen bei Behind the Story. Herzlich willkommen am digitalen Lagerfeuer. Herzlich willkommen, liebe Andrea Grundmann.
Hallo Wolfgang, ich freue mich sehr, hier zu sein und danke für dieses tolle Intro. Ich bin auch sehr gespannt, wo uns das Gespräch hinführen wird.
Ja, wie schön, dass es so Zufälle gibt, dass wir uns auf der Buchmesse über den Weg laufen und lass uns doch einfach spontan diesen Podcast aufnehmen. Fand ich richtig, richtig toll. Ja, und ich freue mich auch mega drauf. Schön. Gut, ja, du bist im Süden. Ich habe mit Absicht nicht verraten, wo, aber es ist schön warm bei dir, glaube ich. Und ja, du machst so ein bisschen
Geheimnis.
Retreat.
Ist kein Geheimnis. Ich habe auch gestern dazu gepostet. Ich bin auf Teneriffa. Das ist hier so seit ein paar Jahren mein Lieblings-, also so wirklich so ein Happy Place von mir. Und ich habe hier auch tatsächlich große Teile meines Buchs geschrieben oder einen Teil davon geschrieben. Und ich hatte zu Beginn, vor 2 Jahren, habe ich hier angefangen dazu zu recherchieren. Ich bin damals hier mit einem ganzen Bücherkoffer angereist, um hier die Zeit, da war ich fast 2 Monate hier, und habe also sehr viel recherchiert und gelesen und zusammengetragen. Und so hat mich irgendwie mein Buch immer wieder hierher geführt. Und jetzt bin ich wieder hier mit dem Buch, also mit diesem, ist ja nur so ein Vorab-Exemplar. Aber ja, es ist ein sehr schönes Gefühl, jetzt hier wieder zu sein und das Buch in den Händen zu halten.
Zwei Fragen dazu. Bist du in Spanien charismatischer als in Berlin? Oder bist du einfach, bist du in Spanien einfach entspannter?
Entspannter, glaube ich. Einfach entspannter und ich fühle mich einfach wohl, so gerade wenn es bei uns im November so düster und grau und nass und kalt wird. Oder auch, ja, so, dann finde ich es einfach großartig, nochmal ein bisschen Sonne zu haben und so Sonne auf der Haut und dass es abends auch noch warm ist und man draußen sitzen kann, das finde ich einfach mega schön. Und daher fühle ich mich hier so wohl, ja.
Und die zweite Frage ist die Heldenreise von dir und deinem Buch, Digitales Charisma, ist es jetzt zu Ende oder ist das eine Zwischenstation? Wird es da irgendwie weitergehen? Gibt es weitere Produkte? Hast du irgendwas im Sinn?
Das weiß ich noch nicht. Also ja, ich habe natürlich einiges geplant. Also aktuell fühlt sich das so an, als ob richtig die Arbeit jetzt erst losgeht. Also jetzt geht ja die Vermarktung los und natürlich möchte ich auch, dass das möglichst viele Menschen erfahren. Und ich plane gerade auch noch eine Book-Launch-Party im Januar in Berlin. Und also ich habe ganz, ganz viel vor und ich möchte auch ein Angebot entwickeln, was sich an dieses Buch anschließt. Also das ist ja sowieso sehr dicht an meinem Business dran, aber möchte da auch nochmal direkt anschließen. Und ja, mehr will ich noch gar nicht verraten, aber da wird es ein konkretes Angebot geben zum nächsten Jahr. Und das ist dann jetzt in Vorbereitung, genau.
Ja, schön. Ja, dann an der Stelle schon mal der Hinweis, den ihr ja da draußen, ihr Lieben, sowieso kennt von mir, folgt der Andrea bei LinkedIn, da postet sie relativ viel. Oder auf anderen Kanälen, bist du da auch?
Nee, Instagram? Tatsächlich gar nicht. Und ich war auch dieses Jahr auf LinkedIn im Schnitt relativ ruhig. Das hat ganz viel mit dem Buch zu tun, mit der Entstehung. Aber das wird sich jetzt wieder ändern. Also ich bin jetzt wieder aktiver und will jetzt auch demnächst dann viele Themen rund ums Buch natürlich posten und veröffentlichen.
Ja, cool. Ja, ich hatte ja die Vorabversion, um das abzuschließen, in den Händen. Und alleine die hat sich schon richtig gut angefühlt. Also man hat wahnsinnig gesehen, wie viel gestalterische Liebe da drin steckt in dem Buch. Und ich habe ja auch ein bisschen quer gelesen, 10 Minuten, um ehrlich zu sein. Aber ich fand schon die 10 Minuten unfassbar spannend. Es gibt so Bücher, ich finde, ein Buch sehe ich eher so wie eine Entität. Und das ist ähnlich wie bei Menschen. So nach 7 Sekunden weiß ich im Prinzip, fühlt sich das haptisch gut an? Sieht das ansprechend aus? Und spricht mich das Thema an? Und ich habe kurz reingelesen, es war unfassbar gut. Ja, kann ich dir schon mal geben. Das sage ich nicht, weil du jetzt mein Gast bist, sondern wirklich, ich fand das Buch mega spannend und freue mich schon. Du hast mir eine, damit du das nicht vergisst, signierte Version versprochen. Ja, da bestehe ich auch drauf.
Die kriegst du auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für dein Feedback. Das war auch tatsächlich, ich bin ja gelernte Grafikdesignerin. Es fühlt sich immer so an, als ob das irgendwie mein früheres Leben war, aber das steckt ja in mir drin und das war mir auch einfach so ein großes Bedürfnis, auch als ich meinen Verlag gesucht habe. Ich habe mich bei verschiedenen Verlagen vorgestellt, war das in meinem Exposé, das war so eine quasi so eine Bedingung. Ich wollte Einfluss oder ich wollte halt die Gestaltung übernehmen, weil mir das wichtig war. Und Cover wie Innenseiten. Und ich habe, glaube ich, damals bei den Verlagen, die waren vielleicht auch ein bisschen irritiert oder warum, ja, was soll jetzt und so. Also das war, mir war das einfach wichtig, sogar auch Papier und also die Haptik, so, wie du auch schon sagst, ein Buch. Ich will das einfach aufklappen, das muss ich gut blättern und das gehört für mich irgendwie dazu. Und so habe ich mir halt mein eigenes Buch vorgestellt und es sollte gelb sein. Das war auch irgendwie so eine Idee, die ich hatte.
Und tatsächlich muss ich sagen, als ich dich auf der Buchmesse gesehen habe, ich glaube, du hast selber noch nicht lange in Händen gehabt da in dem Moment. Du standst da wie ein kleines Kind und das ist nicht despektierlich gemeint, sondern im besten Sinne und hast über alle Ecken deines Gesichts gestrahlt und man hat richtig gemerkt, wie stolz du bist und das kannst du auch sein. Das ist ein ganz, ganz tolles Buch. So,
Dankeschön.
Dann schließen wir den Pitch jetzt ab und ich erkläre dir noch ganz kurz und den Leuten, die draußen vielleicht zum ersten Mal zuhören, herzlich willkommen und schön, dass ihr uns gefunden habt. Behind the Story ist kein schnell und hektisch reich Podcast. Behind the Story ist generell überhaupt gar kein Business Podcast, sondern ich möchte ja mit meinem Gast über dessen persönliche Heldenreise reden und deswegen, weil es ja Storytelling für die Ohren sein soll, habe ich zum einen kein Zeitlimit. Ich lasse der Geschichte so viel Raum, wie sie benötigt. Und zum Zweiten lehne ich mich so ein bisschen an die Heldenreise von Joseph Campbell an. Es gibt ja dieses Heldenreisemuster. Und wenn man alle großen Geschichten, Anekdoten, Religionen, Mythen und alles durchforstet, jeden Blockbuster, dann kommt man immer wieder auf ein gleiches Schema. Und deswegen werden wir versuchen, dein Leben bis dato, bis nach Teneriffa so ein Stück weit in die Heldenreise einzuteilen, meine liebe Andrea. Und deswegen beginnen wir einfach mal in der gewohnten Welt des Mangels. Das ist bei mir im Podcast dann sozusagen, sind so die ersten 6 bis 10 Lebensjahre. Und erzähl uns doch einfach mal, wo bist du aufgewachsen? Hast du Geschwister? Alles das, was du gerne magst, über dich preisgeben, erzähl mal bitte ein bisschen. Wo ist die kleine Andrea aufgewachsen?
Ich bin aufgewachsen in Berlin, in West-Berlin. Sehr behütet und hatte eine wunderschöne Kindheit. Mit meinen Eltern und meiner Oma in einem Haus. Und ich habe die Grundschule, war gleich um die Ecke, wir hatten eine tolle Grundschulklasse. Ich habe die Schule geliebt, vor allem den Sportunterricht. Und also für mich war wirklich, bis ich 12 war etwa, absolut heile Welt. Also da, ich bin Einzelkind, ich wollte immer super gerne Geschwister haben, aber das haben meine Eltern anders gesehen, da hatte ich dann leider keinen Einfluss drauf. Aber ich hatte viele Freunde direkt in der Nähe und eine ganz, ganz großartige Grundschulzeit. Ja, das war so bis 12, glaube ich, ne, war man in der Grundschule oder 11 oder so. Ja.
War die Grundschule in deiner Hood? Also bist du da hingelaufen? Bist du da hingefahren?
Ja. Ja, bin gelaufen.
Wenn du heute an deine Grundschulzeit zurückdenkst, gibt's einen Geruch, den du damit verbindest?
Geruch? Nee, nicht wirklich. Wobei ich ein sehr geruchssensibler Mensch bin, aber habe ich tatsächlich mit der Grundschule verbinde ich keinen Geruch. Nee.
Okay, gut. So, dann lass uns mal weitergehen. Jetzt bist du, sagen wir mal, 10. Die Grundschule läuft so durch. Alles supi. Was warst du für eine Schülerin?
Ich war fast immer die Klassenbeste, es war mir eher unangenehm. Also im Grunde, glaube ich, ist mir das alles viel zu leicht gefallen. Was dann zur Folge hatte, als es auf dem Gymnasium ein bisschen komplizierter wurde, und auch Fächer dazu kamen, die mir vielleicht gar nicht so gelegen haben, dass ich nicht gelernt hatte, richtig zu lernen. Ja? Weil mir das so leicht fiel alles. Und dann habe ich mich immer so durch... also ich hatte, glaube ich, nur fast nur Einsen und ein paar Zweien auf dem Zeugnis bis dahin. Und das hat sich dann tatsächlich geändert. Ja. Und auf einmal musste ich irgendwie lernen und irgendwas dafür tun und war da am Anfang tatsächlich etwas hilflos. Also wusste gar nicht... Wie das dann funktioniert.
Zu deinen Eltern, die Frage, wenn du sie beantworten magst, ist wäre nett. A, hast du sie noch? Sind sie noch da? Ja. Und B, was ich immer spannend finde, ist die berufliche Prägung. Also war jetzt der Vater Beamter oder war die Mutter Notarin? In welche Richtung wurdest du denn geprägt?
Also beruflich überhaupt nicht. Meine Eltern haben mir das komplett freigelassen, was ich werden wollte. Mein Vater war kaufmännischer Angestellter und meine Mutter tatsächlich Hausfrau. Also die hat mehr oder weniger Hausfrau. Mhm. Ja.
Jetzt bist du ja Einzelkind.
Ja.
Übrigens eine sehr seltene Rolle meiner Gäste. Also ich wundere mich immer, ich glaube, die Mehrzahl meiner Gäste hat Minimum 2 Geschwister. Mhm. Ich habe mehrere Gäste auch schon gehabt, die 4 oder 5 Geschwister hatten. Das fand ich auch bemerkenswert. Aber du bist ja nun Einzelkind und die Frage, du bist heute ja eine sehr selbstständige Person. Also, und ich meine das gar nicht nur auf dem beruflichen Status, sondern generell so. Du schreibst Bücher, ich empfinde dich auch als jemand, der sehr bei sich ist, so nenne ich es mal. Selbstständig, ja. Ist diese Einzelkindprägung, glaubst du, das hilft einem in der späteren Lebensphase dann zu sagen, okay, ich komme alleine durch die oder die Situation durch? Oder ist es vielleicht sogar leichter mit Geschwistern?
Tja, ich habe ja keinen Vergleich. Ich hatte eine sehr, sehr gute Freundin, mit der bin ich aufgewachsen, fast wie mit einer Schwester. Also wir waren immer zusammen und entweder bei ihren Eltern oder bei mir, also so im Wechsel, das hatte schon so ein bisschen den Charakter wie Geschwister, aber wir waren halt keine. Ich habe mir oft später als so in der Pubertät war ich, glaube ich, da war ich ganz schön rebellisch und da gab es so die typischen Auseinandersetzungen zu Hause vielleicht Und da habe ich mir oft Verstärkung gewünscht in Form einer Schwester oder eines Bruders. Und meine Freundin, die war leider so ganz das Gegenteil von mir, sehr ruhig, sehr zurückhaltend. Und die konnte mir da auch nicht groß helfen. Und da habe ich mir oft Verstärkung gewünscht. Vielleicht hat mich das so ein bisschen geprägt, als wenn, ja gut, da muss ich jetzt alleine durch. Also das,
Letzte Frage zu dieser Phase, sagen wir mal zu der vorpubertären Phase. Hattest du das Gefühl, also du hast gesagt, dein Vater war kaufmännischer Angestellter und deine Mutter war quasi wesentlich zu Hause und für dich da, also als Hausfrau. Hast du das Gefühl als Kind gehabt, du bist willkommen, gut, richtig? Oder gab es irgendwelche Momente, wo du gezweifelt hast?
Also ich war tatsächlich sehr viel bei meiner Oma. Die wohnte bei uns im Haus auch. Und ich war schon willkommen, aber man hat mir also damals auch immer schon gespiegelt, dass ich verdammt anstrengend bin. Und das ist was sich durch mein ganzes Leben zieht. Ich war halt, glaube ich, neugierig, sehr, ich hatte immer viel Energie und wollte mich bewegen und wollte raus und so. Und das war, glaube ich, für mein Umfeld schon immer sehr anstrengend. Das ist was ich von Kindheit an immer wieder gehört habe und irgendwann gedacht habe, gut, vielleicht ist irgendwas dran. Also, das war so ein Zwiespalt. Einerseits war ich sicherlich willkommen, andererseits wurde ich als etwas anstrengend bezeichnet und habe dann versucht, woanders meine Energie loszuwerden. Also, ja.
Okay. Gut, dann lassen wir mal diesen Abschnitt liegen und gehen mal ein Stück weiter. Dann beginnt ja die Pubertät, also die Zeit, in der die Eltern irgendwie komisch werden und Jungs oder Mädchen oder was auch immer zunächst dann mal irgendwie plötzlich ein anderes Interesse an den Menschen in einem erwächst. Ja, wie war das bei dir so? Also du hast dann die Schule weitergemacht?
Ja, ich war auf dem Gymnasium und habe mich da im Gegensatz zur Grundschule, obwohl das gleich im Grunde, das ging ineinander über, das Gymnasium war direkt neben der Grundschule und unsere gesamte Klasse ist, nenne ich alle, aber fast alle sind dann rübergewechselt zum Gymnasium und da habe ich mich auf einmal überhaupt nicht mehr wohl gefühlt in dem ganzen Umfeld. Kann ich bis heute nicht genau sagen, woran das lag. Da habe ich mich einfach nicht mehr richtig wohlgefühlt, mit den Lehrern nicht. Und ich habe gemerkt, ich hatte das Gefühl, ich war auch so gefangen in meiner Hut, weil das da alles so dicht war aneinander. Also ich habe ja da gewohnt, das war ja super, da hinlaufen zu können, aber es war eben auch alles sehr dicht. Und ich merkte, Berlin hat so viel mehr natürlich als meine kleine Nachbarschaft da. Und dann wollte ich einfach da raus. Ich wollte ausbrechen. Meine Eltern waren ziemlich streng. Die hatten, glaube ich, auch immer vielleicht auch nicht ganz unberechtigtes, so ein bisschen Sorgen um mich, dass ich, also die wollten mich eigentlich, glaube ich, nur behüten und waren ziemlich streng. Und ich wollte einfach ausbrechen und mehr sehen. Und auch gerade in Berlin, das war das West-Berlin der 80er Jahre, es war hochspannend. Und immer wenn ich dann hörte, da gehst du aber nicht hin oder dann und dann muss ich halt zu Hause sein, da habe ich mich dran gehalten, aber ich habe natürlich genau die Orte aufgesucht, die ich meiden sollte, weil ich dachte, da muss ja irgendwas Spannendes passieren dort. Ja. Und das war, glaube ich, gar keine leichte Zeit, weder für mich, aber vor allem natürlich auch nicht für meine Eltern. Ich bin halt so im gut behüteten Westend aufgewachsen und mich hat es nach Kreuzberg und nach Schöneberg gezogen. Ich weiß nicht, ob du Berlin kennst, so die Bezirke, aber da war natürlich viel mehr los und dann habe ich mich auch optisch irgendwann davon entfernt, also von diesem, ich weiß nicht, gut bürgerlichen, damals gab es so Popper und Punks. Und ich hatte einen Irokesenschnitt und zerrissene Jeans und passte also nicht mehr so unbedingt in unser Viertel, aber das war reine Provokation natürlich. Ich war kein Punk, ich habe mich auch nie so bezeichnet, aber ich fand die Frisuren irgendwie cool. Hab dann auch die Schule gewechselt, bin auf ein anderes Gymnasium, einfach weil ich wollte einfach mal, glaube ich, raus und was anderes machen. Und die Alternative war, habe ich meinen Eltern so angedroht, schmeiß hin, ich beende die Schule, ich habe da keine Lust mehr drauf. Und das kam nicht so gut an. Und dann haben wir einen Kompromiss gefunden, okay, ich wechsle die Schule. Dann bin ich auf ein anderes Gymnasium und habe mich leider überhaupt gar nicht richtig drum gekümmert, was das genau war, sondern nur, dass ich hatte Mathe, Sport, wollte ich als Leistungskurs machen. Und habe nur geguckt, dass ich, also Sport war so das Fach, das konnte man nicht überall als Leistungssport machen. Und Ja, und dann bin ich auf ein Gymnasium gekommen, was eins der schwersten von Berlin war und habe mich dann ganz schön umgeschaut. Und dann habe ich mich da echt ganz schön strecken müssen in einigen Fächern, weil da fehlte mir manchmal ein ganzes Jahr Stoff innerhalb von Berlin. Ne? Also das war schon, da habe ich nicht mit gerechnet. Und da hat mich auch keiner vorgewarnt oder so. Und dann, ja, und dann habe ich halt auf einem anderen Gymnasium mein Abitur gemacht, also die letzten 3 Jahre verbracht. Und das war wirklich eine coole Zeit. Da habe ich mich dann wieder sehr wohl gefühlt und ja, und auch viel, eine gute Zeit einfach gehabt. Also, ja.
Und was meinst du, was glaubst du, macht dann diesen Unterschied zwischen, ich habe mich auf der einen Schule überhaupt nicht wohl gefühlt und auf der anderen Schule habe ich mich plötzlich wieder wohl gefühlt?
Ich weiß nicht, vielleicht, da kannte ich natürlich am Anfang noch nicht so viele Leute, da habe ich mich einfach so, da bin ich mit meiner Frisur so aufgetaucht und das, die haben mich da so kennengelernt und da war ich einfach, da konnte ich so einfach so ich sein. Und in der anderen Schule fühlte ich mich im Laufe der Jahre dann irgendwann so beobachtet und irgendwie nicht mehr so richtig. Also ich habe das auch gemerkt, dass ich mich dadurch irgendwie limitiert fühlte und dadurch habe ich mich nicht wohlgefühlt. Und dann, dann begrenzt man sich ja selbst. Und das war, ja genau, also ich glaube, das war eine, war die absolut richtige Entscheidung, dass ich damals gewechselt habe. Und es ist einfach wie alles so eine Änderung, ein Neuanfang, bringt ja auch immer ein bisschen Herausforderungen mit sich, aber auch natürlich ganz viel neue Optionen, ja, und Möglichkeiten.
Ja. Im Storytelling ist das Schritt 2, es passt genau zu deinem Leben, das ist nämlich nach der gewohnten Welt des Mangels, also diese Kindheit und dieses, ich bin da ganz behütet aufgewachsen, was bei dir tatsächlich ja wirklich auch so war. Mhm. Ganz viele meiner Gäste haben in der Zeit schon einen schweren Bruch. Und das ist immer auch, also Trennung der Eltern, Tod von einem Familienmitglied, hatten wir alles schon im Podcast. Und das ist dann immer sehr schwer für so junge Menschen. Also ich glaube, ja, es ist ein unfassbar gutes, ein privilegiertes Leben, wenn man sagen kann, so bis 10, 12 war bei mir eigentlich nichts, weil du dann schon ein gewisses Selbstbewusstsein hast. Also du bist dir deiner selbst schon bewusst. Du weißt, ich will mit Absicht so ein bisschen rebellieren und so weiter. Also diese Geschichten. Genau, und jetzt kommt die Phase, der Ruf zur Veränderung. Und das ist jetzt so die Frage, die ich dir stellen wollte, ist, du hast jetzt sozusagen Abitur gemacht oder bist auf dem Weg zum Abitur, fühlst dich in dieser Abiturschule wieder ganz wohl, aber irgendwann spürt man in sich, entweder manchmal kommt es über Ferienjobs oder manchmal kommt es über die Berufung der Eltern, weil die vielleicht selbstständig sind und man hilft da schon mit, das hatte ich auch schon, oder einfach in sich selbst wächst irgendwann zum ersten Mal der Wunsch oder die Idee, das könnte ich später mal machen. Jetzt war ja bei dir Sport im Vordergrund. Vielleicht sagst du generell zum Leistungssport mal was, weil in der Vorbereitung habe ich dazu gar nichts gefunden.
ja, tatsächlich. Also ich war sehr, sehr, sehr sportlich schon als in der Grundschule schon. Ich war auch immer auf irgendwelchen Leichtathletik- und Turnwettkämpfen und da war ich sehr sportlich und das wurde auch in der Grundschule sehr gefördert. Und ich habe auch, wie gesagt, bis zum Abitur ja dann also Sport als Leistungskurs belegt. Die Sportnoten haben auch mein Abi gerettet, würde ich sagen. ich brauchte da extrem viele Punkte, um ein paar andere Fächer auszugleichen. Aber der Leistungssport kam eigentlich dann anders. Und zwar, ich bin schon als Kind geritten. Ich war immer mit Pferden unterwegs und bin Dressur und Springen geritten. Und ich war auch als Trainerin aktiv. Habe also auch, ich weiß gar nicht, da war ich Anfang 20, Mitte 20, habe einen Trainerschein, also für als Reitlehrer quasi so gemacht. Und bin dann, habe mein erstes eigenes Pferd aber erst mit Ende 20 gehabt und bin dann in meinen 30ern bin ich sehr viel, also Leistungssport ist in dem Bereich, ich war Amateur, also ich war kein Profisportler, aber ich bin eben im oberen Segment so mitgeritten bis zu Berliner Meisterschaften und bin halt häufig gegen auch Profis angetreten und aber eben als reiner Amateur, also ich habe damit nie Geld verdient, aber eben sehr intensiv betrieben, so bis Meisterschaftsniveau. Und das hatte für mich immer diesen Aspekt eben des Leistungssports, weil ich alles andere dort untergeordnet habe, also lange Zeit. Also alles andere, fast alles andere. Ne? Also Reiten ist ein sehr, sehr, sehr aufwendiges Hobby und sehr aufwendiger Sport. Und das hat im Grunde, bis ich 40 war, mein Leben sehr geprägt. Also, genau.
Reitest du heute noch?
Nein.
Nein.
Mhm. Gar nicht mehr.
Okay. Gut, so, jetzt sind wir, sagen wir mal, beziehungsweise die Frage ist ja noch im Raum, steht ja noch im Raum. Hattest du da schon in der Zeit schon ein Gefühl, was mal deine berufliche Intention sein könnte, was mal dein Weg wird?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe sehr, sehr viele so auch Ferienjobs und auch so Nebenjobs gehabt, auch schon während des Abiturs und habe sehr viel ausprobiert. Und ich glaube, das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, das war mein erster Ferienjob, war in einem Gartencenter zu arbeiten. Und da habe ich, waren glaube ich die Osterferien, so, ja. Und dann gab es so Blumenregale, die standen auf der Straße und da waren Primeln drin. Und diese blöden Primeln, die mussten halt ständig geputzt werden, hieß das. Also immer diese welken Blätter abzufummeln und dann auf einmal so getaucht, so getränkt werden. Und ich habe gefühlt den ganzen Tag Primeln geputzt und Primeln getränkt, weil das waren so drei große Regale, wenn ich da durch war, waren die ersten schon wieder irgendwie weg. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein.
Also du hast ein schwieriges Verhältnis zu Primeln heute.
Ja, so kann man das auch sagen. Genau. Und dann sollte ich, weiß ich nicht, irgendwelche Preisschilder auf Blumentöpfe kleben und die klebten natürlich nicht, weil die waren voller Sand und waren nass und so. Also ich habe da so Sachen gemacht, wo ich denke, nee, also drei Wochen halte ich irgendwie durch. Aber also da hat sich bei mir relativ schnell, und dann hatte ich nochmal so einen Job in einer Fabrik, wo ich so Metallzeug zusammengeschraubt habe. Also bei mir hat sich sehr schnell diese Erkenntnis verfestigt, ich brauche einen Job, der mir Spaß macht, ich kann nicht sowas Monotones machen und sowas, wo ich so gar keinen Sinn drin sehe. Also gut, Sinn gab es natürlich, die Primeln sollten ja verkauft werden, aber das konnte ich mit meinem eigenen Sinn nicht wirklich verbinden.
Keinen tieferen Sinn sozusagen.
Ja. Und dann war ich halt, ich wollte damals auch eigentlich Berlin verlassen und wollte gerne Fotografin werden und bin dann einfach mal kurzerhand nach Hamburg gefahren und habe ein paar Tage da verbracht und kam dann tatsächlich mit einem Ausbildungsvertrag wieder. Meine Eltern haben gesagt, ja, mach du mal, und das klappt sowieso nicht so in etwa. Und dann hatte ich aber, das Problem war, da haben die mir damals, ich weiß nicht, noch 150 D-Mark im Monat angeboten im ersten Ausbildungsjahr. Und da habe ich gedacht, so, das wird ein bisschen schwierig, davon in einer fremden Stadt zu leben. Und dann habe ich mich umgeschaut und habe mich für Grafikdesign entschieden. Da war Fotografie beinhaltet. Also, da war eben aber auch noch sehr viel mehr Gestaltung und künstlerisches Gestalten. Und das und so bin ich zum Grafikdesign gekommen, ja.
Okay. Jetzt bist du wie alt? 20 oder 18, 19?
Ich habe direkt tatsächlich nach dem Abitur, ich war noch mal einen Sommer in Kalifornien, habe da auch ein bisschen so Work and Travel, aber nur 6-8 Wochen oder so. Und dann, dann habe ich direkt danach weitergemacht am Lette-Verein in Berlin, war das so eine, eine Schule. Also es war im Grunde eine schulische Ausbildung. Mhm. Und habe da dann Grafikdesign gelernt, genau.
Cool, dann machen wir an der Stelle jetzt mal einen Break, weil ich ja meine legendäre Schnellfragerunde noch habe. Das heißt, ich stelle dir einfach ein paar Fragen mit der Intention, dass die Menschen dich draußen noch so ein bisschen besser kennenlernen, dich ein bisschen charakterisieren im wahrsten Sinne des Wortes und einfach so ein bisschen mehr über den Mensch Andrea erfahren. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir machen dann an der Stelle wieder weiter, weil dann kannst du dich schon mal vorbereiten. Möchte ich gerne von dir wissen, ab wann du wusstest, dass du kritisch optimistisch bist und was das genau bedeutet. Aber wir gehen jetzt erstmal in die Schnellfragerunde.
Gerne.
Okay?
Ja.
Also erste Frage, Kaffee oder Tee?
Doppelter Espresso.
So, genau das, was ich getrunken habe in der Türkei im Urlaub. Ich war vor kurzem kurz da und ich habe nur doppelte Espresso getrunken. Richtig schön. Du hast ein Buch geschrieben, Digitales Charisma. Definier doch mal digitales Charisma in einem Satz.
Was ich damit meine, ist im Grunde, dass Menschen im Digitalen die gleiche Ausstrahlung haben, dass wir sie genauso wahrnehmen, wie sie in der analogen Welt sind. Mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Haltung. Und das hat jetzt gar nicht unbedingt viel mit charismatischer Ausstrahlung zu tun, sondern einfach mit Echtheit und dass die Person das Gleiche darstellt. Darum geht es mir.
Also das Wort, das alle Podcaster meiden, Authentizität hier, oder? Authentisch zu sein oder echt.
Extra nicht gesagt, ja, aber im Grunde, ne, dass ich halt das Gefühl habe, wenn ich diese Person erst nur digital kenne und sie irgendwann im echten Leben sehe, ich denke, genau so habe ich sie mir vorgestellt. Mhm. Und umgekehrt aber eben auch kein Bruch ab. Also umgekehrt fällt uns das ja meistens nicht so auf. Wenn wir jemanden gut kennen und den dann irgendwann im Digitalen wahrnehmen, dann nehmen wir das so hin und gucken, ah ja, und so. Aber wenn man mal genau hinguckt, dann gibt's da halt einen großen Bruch häufig, ja. Und das diesen Bruch oder diesen Unterschied, den meine ich, sollten wir möglichst klein halten, weil ja heutzutage so viel Kommunikation digital stattfindet, sodass es schwierig ist. Also Kommunikation ist immer schwierig und immer behaftet durch Missverständnisse und falscher Interpretationen und so weiter. Und wenn wir dann noch so einen Unterschied machen zwischen dem, wie wir wirklich sind und wie wir im Digitalen wahrgenommen werden, dann machen wir uns das Leben ja nicht wirklich einfacher. Und aus dem Grund schon alleine macht das Sinn.
Ja, cool. Bist du Frühaufsteherin oder Nachteule?
Irgendwas dazwischen. Also ich kann tatsächlich ganz gut früh aufstehen, nicht so um 5, aber ich genieße diese Morgenstunden, aber ich werde nachts immer noch sehr kreativ, also spät abends. Ich habe da eine hohe Energie und ich versuche aber seit einiger Zeit auf meinen Tiefschlaf zu achten und habe festgestellt, wenn ich früher schlafen gehe und vor allem auch möglichst zu gleichen Zeiten jeden Tag, dann habe ich einen deutlich besseren Schlaf. Ja. Und ich versuche das gut hinzukriegen, nicht immer und nicht jeden Tag. Aber,
kann ich bestätigen. Und da ich das mit einer App tracke bei mir, also über die Apple Watch kann ich das ja sehen, ist die nächste Frage quasi wie auf dem Silbertablett jetzt von dir schon vorbereitet worden. Welche App benutzt du am meisten?
Ja, tatsächlich. Also ich gucke tatsächlich jeden Morgen, ich hab so einen Ring, ne? So, und dann gucke ich jeden Morgen auf die App von dem Ring. Das ist ganz bescheuert, weil ich meine, ich weiß, oder ich fühle ja eigentlich auch, wie ich geschlafen habe, aber ich will dann auch wissen, was der Ring zu meinem Schlaf sagt. Ja, da gucke ich tatsächlich jeden Tag drauf. Ansonsten denke ich Spotify, LinkedIn und leider immer noch WhatsApp. Also will ich eigentlich reduzieren? Nein, ich will eigentlich... Ich würde mich gerne unabhängiger von grundsätzlich diesen ganzen amerikanischen Apps machen und in dem Fall, also ich habe schon viel zu Signal rüber transportiert, aber noch nicht alles. Ganz viele so Gruppenchats oder so finden halt immer noch auf WhatsApp statt und also ich habe auch in anderen Bereichen immer noch amerikanische Software, aber ich versuche, wo es geht, also zu schauen, ob es nicht Alternativen gibt,
ja. Ja, finde auch diese aktuell diese Initiative, die es in Europa gibt, würde ich mal sagen, diese digitale Souveränität, das finde ich schon irgendwie auch total wichtig. Also passt ja eigentlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Hast du ein Lieblingsessen?
Pasta.
Pasta einfach
in allen Formen? Könnte ich jeden Tag essen. Ja, unterschiedlichste Varianten, aber Pasta oder auch Pizza. Liebe ich einfach.
Okay, ich habe eine Superkraft, die steht übrigens nicht in deinem Skript, die soll ein bisschen Überraschung sein an der Stelle. Ich habe eine Superkraft als Host dieses Podcasts. Ich kann dir ermöglichen, mit jeder beliebigen Person, ob noch lebend oder schon gestorben, einen Tag zu verbringen. Gibt es irgendjemand, der dir spontan durch die Synapsen donnert, wo du sagst, oder von der Person du sagst, mit der hätte ich gerne mal einen Tag mich ausgetauscht?
Ich glaube, da gibt es tatsächlich viele. Wenn ich jetzt so ganz spontan, fällt mir ein, ich glaube Michelle Obama.
Weil sie so ist, wie sie ist?
Ich finde, die hat so eine wahnsinnig souveräne und dabei gelassene Ausstrahlung und bringt die Sachen einfach so gut auf den Punkt. Und ich finde, die hat auch gerade so als Frau so eine Kraft und so eine Stärke. Finde ich sehr beeindruckend. Ja.
Okay, dann würde ich jetzt mal eine Zwischenfrage reinstreuen in die Schnellfragerunde, die eigentlich nicht vorgesehen war, aber die aufgrund des Briefings sozusagen entstanden ist, nämlich Menschen, die sich nicht für Politik interessieren, sind mir suspekt. Das hätte ich gerne noch mal ein bisschen erklärt von dir.
Also ich bin ein sehr politischer Mensch, beziehungsweise ich interessiere mich extrem, also wirklich viel für Politik. Ich höre den halben Tag höre ich Podcasts, gucke Nachrichten, egal wo auf der Welt ich gerade bin. Wenn ich Internet habe, dann informiere ich mich über das Geschehen in Deutschland, in Europa und aber auch in der Welt. Das interessiert mich einfach. Und ich finde, dass wir in unserer, so wie wir leben in Europa, dieser Wohlstand, den wir da haben, diese Freiheit, ja, die basiert einfach auf unserer Demokratie. Und das ist nicht selbstverständlich. Also wenn wir in die Welt gucken, ja, dann ist das, ich erlebe das so, dass unsere Demokratie oder allgemein die westlichen Demokratien gefährdeter sind als jemals zuvor. Und wer sich in der heutigen Zeit nun gar nicht für Politik interessiert und sagt, das brauche ich nicht, oder gibt ja auch viele Leute, die sagen, Nachrichten ist so anstrengend zu gucken, das zieht mich so runter, weil es gibt so viele schlechte Nachrichten und also diese Sachen, damit kann ich tatsächlich nicht viel anfangen, weil ich glaube, dass ohne Politik haben wir auch keine Demokratie und können uns auch nicht so leben, wie wir gerne leben würden. Und deswegen ist es auch nicht nur so, dass wir haben nicht nur Wahlrecht, ich finde, wir haben auch die Pflicht, zu wählen und uns um politische Dinge zu kümmern und uns zu informieren und vor allem auch zu informieren, um auch uns eine Meinung zu bilden und auch gute Entscheidungen treffen zu können. Und das ist ein Thema, ich weiß nicht, ich bringe das hier mal mit ein, ich bin ja auch Trainerin für Informationskompetenz und das habe ich im letzten Winter, habe ich so ein Wochenendseminar bei Thilo Baum gemacht. Grüße gehen raus und das habe ich gemacht, obwohl ich gerade in diesem Buchprozess feststeckte, aber da hat sich das ergeben und ich habe gedacht, es ist einfach so wichtig, dieses Thema, dass ich das noch dazwischen geschoben habe und mich damit auch, ich bin in diesem Netzwerk drin, wir haben dort einen Verein gegründet und das ist mir einfach so ein Anliegen, dass wir, ich glaube, das brauchen wir als resiliente Gesellschaft, wir brauchen Informationskompetenz, wir müssen uns eigene Meinungen bilden, und eben auch zu politischen und gesellschaftlichen Themen und das nicht den Extremen überlassen. Und deswegen ist mir das so ein Anliegen. Und wenn also jemand sagt, ich interessiere mich nicht für Politik, dann
also,
kann ich überhaupt nicht. Also es gibt für mich also kein Argument, was das also tragen könnte. Ja,
Ja, macht dich aber sehr charismatisch, finde ich. Also macht dich sehr... Oder sympathisch ist an der Stelle vielleicht eher das richtige Wort, weil ich kann das von mir nachvollziehen und ich finde auch immer sozusagen auch offen zu sein für die Perspektiven. Also ich finde gerade die Ränder, die extremen Ränder, kriegst du ja nicht durch Verleugnung irgendwie weg, ja, sondern im Gegenteil durch offenen Diskurs, durch Argumente, durch Austausch. Das finde ich schon mega wichtig, ja. Genau. Okay, also ich konnte es eigentlich nachvollziehen, ich wollte aber gerne noch mal wissen von dir, was es genau bedeutet.
Ja, das ist ja doch, ich kenne das Thema immer wieder und ich muss sagen, auch gerade so in der, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber so in der Marketingwelt oder auch bei den Online-Marketern, ne, kommt immer noch dieses, Politik, bloß nicht, äußere dich bloß nicht politisch, dann hast du Probleme und dann wer weiß und dann irgendjemandem stößt du immer vor den Kopf. Ja, klar, kann passieren, aber ich finde, das ist unsere Verantwortung und gerade als Menschen, die kommunizieren und das wird ja, Marketing wird kommuniziert, können wir uns nicht zurückziehen und sagen, oh, also dieses, ne, the business of business is business, also das war ja so ein Mantra aus den 80ern. Ich finde, das ist heutzutage nicht mehr haltbar. Also wir sind auch im Business und gerade auch Menschen, Führungskräfte und Unternehmer, also die wirtschaftlich eine gewisse Stellung haben und auch einen gewissen Einfluss, die haben auch die Verantwortung, sich gesellschaftlich und politisch zu engagieren. Das ist meine Überzeugung. Und da kann sich keiner so zurückziehen und sagen, ach nee, ich will mir aber nicht die Finger verbrennen oder so. Das akzeptiere ich nicht. Und also und dabei kann man ja wirklich unterscheiden, man muss ja sich nicht parteipolitisch äußern. Ja, also es geht ja nicht darum, für eine Partei Stellung zu beziehen, sondern für eine Haltung, die ich habe, für meine Werte, wofür stehe ich, wie möchte ich leben, wie möchte ich, dass wir innerhalb der Gesellschaft miteinander umgehen. Darum geht es ja. Und ja, also darüber kann ich lange reden. Das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, und auch diesen Kulturkampf, den wir gerade erleben, den finde ich so unerträglich, ja. Wenn sich also die, alles, was so rechts von der Mitte ist, links von der Mitte, wenn sich die zerfleischen, ja, die an den Rändern, die klatschen in die Hände und lehnen sich zurück und sagen, wunderbar, genau so haben wir das gewollt. Und das kann es doch nicht sein. Also, wir müssen doch miteinander reden und nicht uns nur gegenseitig, also du weißt, schlecht reden.
Die oft besprochene Spaltung der Gesellschaft, die wird dadurch vorangetrieben, das glaube ich völlig unstrittig. Ne?
Natürlich. Und wir müssen, die Mitte muss zusammenfinden und gemeinsam stark werden und sich nicht ständig irgendwelche Dinge unterstellen, die es gibt ja Anlässe natürlich und es gibt auch Anlass für Kritik. Ja, aber Kritik ist ja was anderes als dieses Bashing oder dieses, also ja, du weißt, was da ja alles unterstellt wird. Und das ist so schädlich und es bringt uns ja nicht weiter. Und also da, das ist mir ein ganz, ganz großes Anliegen. Und wenn ich jetzt so durch die Hauptphase mit meinem Buch durch bin, werde ich mich auch da wieder sehr viel mehr engagieren. Das habe ich früher auch auf LinkedIn immer schon gemacht, aber das habe ich jetzt so ein bisschen zurückgestellt, weil ich meine Zeit ein bisschen einteilen musste. Aber das lässt mich nicht los. Also ich könnte mich da jeden Tag drüber echauffieren und was in die Welt tragen. Das ist mir ganz wichtig.
Aber als Mensch, der grafisch orientiert ist, sehr gut texten kann, mit Worten gut umgehen kann, bist du doch in Berlin als politisch interessierte Frau, ich sage das besonders jetzt mit der Geschlechterrolle, weil das ja eher selten ist, bist du auch in Berlin quasi genau am richtigen Platz, oder?
Ja, also ich bin auch in der Partei, bin da mehr oder weniger aktiv, weil ich muss ja echt sagen, dass diese Strukturen innerhalb der Parteien, und ich glaube, da nehmen sich inzwischen alle Parteien nicht mehr viel, die sind ja, also es ist ja unerträglich. Und gerade wenn man so als, ich bin ja mein ganzes Leben lang eigentlich schon selbstständig, aber dann ist man es ja gewohnt, umzusetzen und zu machen. Und also diese Parteistrukturen, die sind, glaube ich, schlimmer als Konzernstrukturen. Und das ist so, also bis da sich mal was bewegt, und das frustriert mich sehr. Also ich suche da auch immer noch so wo kann ich da ansetzen, wo kann ich da was machen. Ja, schwierig. Also das ist wirklich schwierig.
Ich habe an der Stelle den Impuls, dir dabei zu pflichten und zu sagen, ich bin nie in eine politische Organisation eingetreten, weil ich nicht fraktionsfähig bin. Und weißt du, warum ich das jetzt mit einem kleinen Disclaimer sage? Ich glaube, es ist ähnlich wie das, was du jetzt auch gesagt hast. Also es ist wahnsinnig schwierig, in so einer Parteihierarchie sich nach oben zu äußern, will ich mal sagen. Sich nach oben zu überzeugen. Ja? Und das einzige Mal, dass ich bei Behind the Story in 31 Folgen einen richtigen Shitstorm kassiert habe, also richtiger Shitstorm heißt, ich würde mal sagen, 7 bis 8 böse persönliche Nachrichten. Also es ist jetzt kein richtiger Shitstorm, es ist eher ein Shitstürmchen. Und es waren auch sehr achtsame, aber sehr drastische Nachrichten von Menschen, die gesagt haben, du hast eine Verantwortung als Podcaster, egal ob dir ein Mensch zuhört oder 1000 oder 10.000. Du kannst nicht einfach pauschal sagen, Fraktionen sind schlecht. Ja? Also mach einen Disclaimer und sag, es hat was mit deiner Persönlichkeit zu tun und so weiter. Mache ich jetzt an der Stelle. Ja? Deswegen, damit ihr Lieben, falls ihr mich wieder hört, ja, ich finde es gut, dass Menschen sich ehrenamtlich in Parteien engagieren. Ich finde es auch gut, dass sie nicht alle verzweifeln an diesen Barrieren, die du gerade genannt hast. Für mich persönlich wäre es halt einfach nichts. Da bleibe ich auch dabei. Ja. Ich könnte nicht aus Fraktionszwang für Dinge stimmen, zum Beispiel, die völlig gegen meine Überzeugung sind. Und ich glaube, das ist echt ein Problem in unserer Demokratie.
Ja, und ich finde, das ist auch durchaus berechtigt, wenn du das ansprichst, weil meine Erfahrung ist, die wenigsten haben ja eine Idee, ich bin ja jetzt auch nicht so tief drin, ja, aber die wenigsten haben noch eine Idee, wie das innerhalb von so einer Partei aussieht und wie Politik wirklich funktioniert. Es ist ja immer leicht, die Politiker, also die Politik zu kritisieren und zu sagen, es läuft alles nicht und was macht ihr da überhaupt und so weiter. Aber wenn man sich diese Strukturen anschaut, dann ist es eben auch gar nicht so leicht für einen Politiker, etwas zu verändern und zu bewegen, weil die brauchen halt immer Mehrheiten. Die müssen immer schauen, also das ist ja auch gut so, dass da nicht einer einfach sagen kann, wir machen das jetzt so oder so. Ja? Das ist ja das Wesen einer Demokratie. Aber das macht es eben gleichzeitig auch so schwierig, Reformen umzusetzen, Änderungen vorzunehmen. Und da kann man als Einzelne tatsächlich verzweifeln, also schon im ganz Kleinen. Und wenn ich sehe, so wie so, also unsere Partei so organisiert ist auf Bezirksebene und dann gibt es noch, also so alleine diese Hierarchien dort schon und wer da mit wem und wann und
schwierig. Ja, verstehe, was du meinst.
So, und ne, und das ist halt, und wie gesagt, die Politik zu kritisieren ist immer leicht, natürlich. Genau. Aber da kann ich immer nur jedem dann sagen, denn dann geh halt in die Politik und mach's mal besser. So, und dann können wir vielleicht noch mal sprechen, wie genau das dann aussehen könnte.
Genau. Also ich sage immer, wenn du mal zweimal den Kölner Karneval Rosenmontag im Fernsehen gesehen hast, hast du eine Perspektive. Wenn du mal ein Wochenende beim Karneval in Köln warst, hast du eine andere Perspektive. Und das ist der Punkt. Machen ist halt wie am Fernsehen schauen, nur krasser. Ja. Also ja. Daumen hoch für alle Menschen, die da in diese Löwengrube absteigen, ja, und sich dem hingeben. Aber ja, ich bin da eher so gefühlt bei dir, ohne dass ich jetzt noch mal erwähnen will. Ihr Lieben da draußen.
Aber weißt du was, für so eine Sache, also ich weiß nicht, in meinem Buch, ob du es gesehen hast, das letzte Kapitel ist ja auch so ein bisschen Risiken und Nebenwirkungen von Sichtbarkeit. Ja? Mhm. Und guten Shitstorm, einen richtigen Shitstorm, das wünschen wir uns alle nicht, das brauchen wir nicht. Aber ich sag mal, wenn du Kritik kriegst und im Grunde kannst du sagen, dann hast du ganz viel richtig gemacht, weil dann hast du nämlich was gesagt, dann hast du deine Meinung geäußert und dann haben das Menschen wahrgenommen, das ist ja das Ziel. Und dann gibt es einen Konkurs, einen Diskurs, dann tauschen sich die Menschen aus, eine Diskussion und das brauchen wir, ja. Mhm. Und im Grunde dürfen wir uns vor dieser Kritik gar nicht so scheuen, weil Kritik ist doch eigentlich, das ist doch der erste Schritt. Wenn wir uns alle nur einer Meinung sind, wo kommen wir denn dann hin?
Und tatsächlich kann ich das insofern bestätigen, weil von den, ich weiß nicht mehr genau, ob es 8 waren, es können auch 10 gewesen sein, aber wirklich 8 Leute, die mir auch eine relativ lange Nachricht geschrieben haben, gesagt, pass mal auf, ich will dir mal erklären, warum ich das scheiße fand, ja, um es mal ganz deutlich jetzt zu sagen. So, und bis auf eine Person, die dann wirklich auch persönlich wurde und wirklich auch vom Wording und so, also eben, wo ich dann gedacht habe, okay, gut, mit dir komme ich einfach auch nicht auf den Nenner, waren die anderen 7 alle im Diskurs nachher so, dass wir zusammen auf den Nenner gekommen sind und auch achtsam miteinander umgegangen sind. Und ich habe gesagt, ich verstehe dich komplett, ja, und du hast absolut recht und ich muss da mehr drauf achten. Auch, dass du mich auf meine Verantwortung als Medienschaffender, egal ob groß oder klein, hinweist, finde ich absolut in Ordnung, ja. Aber es war so und so und so gemeint. Und das wurde ein super Diskurs. Und ich bin mit allen 7 heute noch vernetzt und ich will nicht sagen befreundet, aber in Kontakt. Und Reibung erzeugt Wärme. Das ist einfach so. Also deswegen finde ich das auch gut. Man muss nicht immer im Konsens sein. Man kann achtsam streiten und das ist total okay. Ja.
Genau. Also, und ich glaube, das müssen wir, ich weiß nicht, ob wir das neu lernen müssen, aber das müssen wir verstehen, dass also Auseinandersetzung nichts Schlechtes ist.
Ich glaube, dass Corona da viel auch, dass sich das alles so, auch diese Meinungsbildung und dieses Pro oder Contra, Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß, das hat sich schon sehr stark ausgeprägt in der Zeit. Mhm. Ist vielleicht wirklich so, dass wir uns ein Stück weit da wieder ein bisschen mehr annähern müssen und über, in Klammer auf, Digitales, Klammer zu, Charisma insgesamt mal nachdenken sollten. Deswegen ist dein Buch schon wieder genau passend an der Stelle. Ja. Jetzt lass uns noch mal über was ganz Wichtiges sprechen. Diese Frage muss ich dir unbedingt stellen. Die ist nämlich mega wichtig. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen?
Da habe ich drüber nachgedacht und jetzt, da gibt es gar nichts. Also doch das Einzige, was in meinem Kühlschrank, was du immer finden wirst, ist eine kühlende Fußcreme. weil ich zu heißen Füßen neige.
Und zu heißen Füßen?
Ganz heiße Füße. Und das ist ganz schrecklich, weil du kannst kalte Füße kannst du immer irgendwie wärmen, ja. Aber heiße Füße zu kühlen ist nicht so leicht, also speziell im Sommer. Und von daher gibt es in meinem Kühlschrank immer kühlende Fußcreme und die steht natürlich im Kühlschrank, weil sie dann noch besser kühlt.
Okay, also du bist wirklich sehr unique. Ich würde gerne wissen, wie viel Prozent der Frauen auf diesem Planeten haben das Problem heiße Füße. Ich glaube, kalte Füße, ja, okay.
Ja, egal. Aber keiner kann das nachvollziehen und da hat auch kaum jemand Verständnis dafür tatsächlich, weil alle so, sei doch froh, wenn du warme Füße hast. Ja. Nee, ich kann dir sagen, es ist ganz schrecklich, heiße Füße zu haben.
Im Sommer. Ich glaube, beim Eishockey ist das cool. Also nicht cool, sondern schön, ja.
Ja, aber...
Okay, lass uns noch eine letzte... Nein, gar nicht, ich habe noch 2 Fragen. Die nächste Schnellfrage ist, was hast du dir zum letzten Mal ganz für dich alleine geschenkt?
Ganz für mich alleine geschenkt? Oh, da fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. Was ich mir geschenkt habe, ist schon ein bisschen her, aber das war ein Lammfellmantel, ein ganz schöner, so ein warmer.
So ein warmer.
Also warm, aber auch so schön so vom Material und den wollte ich immer haben und schöne sind auch ganz schön teuer und genau.
Okay, ein Mantel. Letzte Frage aus der Schnellfragerunde. Buch oder Podcast?
Aktuell tatsächlich Podcast. Aus Zeitgründen, ja. Aber ich, also, ja.
Okay. Gut, so, jetzt steigen wir wieder ein in deiner Vita. Also erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich glaube, wir haben dich ganz gut kennengelernt. Wir wissen jetzt, dass du geritten hast als Leistungssport bzw. als Amateurleistungssport und dass du warme Füße hast. Das finde ich sehr bemerkenswert. Ja. Jetzt steigen wir wieder ein mit 20. Und normalerweise frage ich die Menschen an der Stelle immer so, die haben dann schon mal so eine erste Orientierung im Job und dann gibt es irgendwelche Karriereschritte und so weiter. Mich würde noch mal interessieren, auch mit dem Blick auf die Abiturzeit, die du ja beschrieben hast, mit den Schulwechseln und so weiter. A, was meinst du jetzt, und noch mal ganz ernst mit dem Hintergrund, was meinst du, was ist kritisch optimistisch und wann hat sich das ausgeprägt? Also hast du das mit 15 schon gewusst, mit 25 oder, keine Ahnung, ab wann würdest du sagen, ich bin kritisch optimistisch?
Ich würde tatsächlich sagen, also ich habe mich eigentlich doch schon immer, auch schon mit 15 oder so, ich war immer ein optimistischer Mensch. Also ich habe immer irgendwo was Gutes entdeckt und habe auch gedacht, das wird schon gut ausgehen. Also ne, machen wir jetzt mal. Und aber ich war auch schon immer sehr kritisch. Also ich habe selten irgendwas so hingenommen. Also im Gegenteil, ich habe manchmal mir, das war wie so ein Spiel draus gemacht, da muss es doch irgendwas geben, was man dagegen sagen kann. Ja. Also so, und das war gerade die Zeit, als ich so 15, 16 war. Und ich weiß nicht, dann, aber ich würde mich auch jetzt tatsächlich so beschreiben. Also ich bin kritisch, also ich versuche die Sachen schon auch immer nochmal anders zu durchdenken und zu hinterfragen. Und natürlich, wenn wir so aktuell sehen, was auf der Welt so los ist, wie sich das alles verändert und so, da bleibt manchmal ja gar nicht so viel Grund zu Optimismus, ja, wenn man mal so alles zusammenzählt. Aber irgendwo, ich glaube, das brauchen wir ja auch, um selbstwirksam zu sein und um was, also dieses, ich kann was tun und ich tue jetzt was, ja. Und das ist ja das, was uns dann auch ausmacht und was uns auch durch den Moment begleitet und hilft, ja, also etwas zu tun. Und wenn wir nicht optimistisch sind, dann ist ja das ganze Tun auch irgendwie so, was soll man denn dann tun, wenn wir sowieso nicht dran glauben, dass es funktioniert, ja. Also das hängt für mich so zusammen irgendwie, ja.
Also ich habe tatsächlich gerade just gestern und heute einen Vortrag mir angeschaut von einem Zukunftsforscher. Leider fällt mir der Name jetzt nicht ein, würde ich aber tatsächlich mal in die Shownotes schreiben. Der ist Direktor des Zukunftsforschungsinstituts. Er macht das ganz wissenschaftlich mit Business-Ausrichtung. Mhm. Und ich fand einen Satz mega prägend, den werde ich mein ganzes Leben nicht mehr vergessen. Der hat gesagt, in diesen ganzen Zeiten der Krisen, die wir alle haben, und ich verstehe deine, was du gerade gesagt hast, diese eher negative Grundhaltung, die auch so ein bisschen German Angst ist, ja, wie das ja international gerne genannt wird. Der sagt immer die Innovationskurve der Teutonen. Also der guckt dann immer, wo geht's hin? Und dann ist die deutsche Zukunftsperspektive immer die schlechteste von allen, ja, sozusagen gefühlt, ja, und geäußert. Und international sind die ganz anders unterwegs. Aber ich fand sehr bemerkenswert von dem, deswegen passt das zu kritisch optimistisch. Und der hat gesagt, immer in der größten Krise, also beispielsweise jetzt haben wir eine Energiekrise und wir wissen, in 10, 15 Jahren werden wir dreimal so viel Energie benötigen. Mhm. Immer in der größten Krise haben die Menschen die besten Lösungen. Und seine Message war, 2040, spätestens 2050, werden alle großen Probleme dieser Welt gelöst sein. Und das fand ich sehr schön, fand ich mal eine komplett andere Perspektive. Und er hat es festgemacht an einem Beispiel, nämlich der Kernfusion. Nee, der Kernspaltung, sowas. Ich bin jetzt kein Physiker, aber hat halt erklärt, dass seit 2 Jahren und dass alle großen Tech-Investoren der Welt genau da rein investieren im Moment, dass seit 2 Jahren eine Technologie existiert, die noch nicht serienreif ist, aber in Kürze sein wird, nämlich mit Laser, mit hochaktiven Laserstrahlen Kerne zu beschießen und die teilen sich dann und dann entsteht mehr Energie, als gebraucht wird. So, und das Thema, hat er gesagt, wird in Kürze soweit sein, dass irgendwann wir sagen können, okay, das Weltenergieproblem ist gelöst und lass uns doch einfach mal in die Richtung denken und mal sagen, okay, natürlich ist auf dem Weg dahin noch viel zu tun und sollten wir Energie sparen und sollten nachhaltig sein, ist gar keine Frage. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber einfach in der Zukunftsperspektive zu sagen, wir werden alle großen Probleme lösen, also bitte. Und seine Message am Ende passt wieder super zu deinem Buch, ja. Also ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt in meinen Synapsen, aber er hat am Ende gesagt oder als Metapher gesagt, wichtiger ist doch, dass wir uns persönlich mit uns selbst beschäftigen. Wir zwei können heute die Kernspaltung nicht serienreif machen. Das werden wir nicht hinkriegen. Also dir würde ich es zutrauen. Bei mir sehe ich da intellektuelle Schwierigkeiten. Ja. Aber was ich sagen will, ist, wir zwei können aber sozusagen diesen Optimismus ins Land tragen und können das auch mehr thematisieren. Und das fand ich total spannend. Und wir können an uns selbst arbeiten, in die Wirksamkeit kommen, charismatischer zu sein, digital wie analog. Und genau, da ist dein Buch, glaube ich, eine wertvolle Brücke. Passt sehr gut zu dem Thema. Also danke dafür. Jetzt bist du Grafikdesignerin, hast eine Ausbildung gemacht. Wie geht es dann weiter und wie wird man dann Unternehmerin mit einer eigenen GmbH etc.? Nimm uns da mal hin mit.
Ja, ich war ja schon früh mit 22 dann fertig mit der Ausbildung und dann habe ich halt so geguckt, was kann ich machen. Da habe ich natürlich klassisch in Agenturen beworben. Damals Berlin, jetzt nicht unbedingt so die große Agenturszene, da gab es nur wenig größere kreative Agenturen und zwei genau genommen, glaube ich, waren das oder drei. Und ich bin auch bei einer untergekommen über ein Praktikum und die Agenturen hatten damals so, die konnten sich halt aussuchen, wen sie nehmen. Und dementsprechend haben sie die Leute behandelt und schlecht bezahlt. Und ich habe es dort, ich war 3 Monate, glaube ich, im Praktikum und dann 1 Jahr angestellt. Und dann habe ich gekündigt. Und ich habe wirklich jede Woche, ich weiß es nicht, ich habe bestimmt in der Woche 70 Stunden gearbeitet. Ich habe keine Überstunde bezahlt bekommen. So ich kann mich erinnern, für 80 Überstunden habe ich dann einen freien Tag mal ausgehandelt bekommen. Wenn ich meine Mittagspause überzogen habe, dann gab es sofort Ärger. Und irgendwann habe ich eine schriftliche Abmahnung bekommen, weil ich die dritte Mittagspause überzogen hatte. Was aber einfach daran lag, ich hatte, damals haben die Supermärkte nur von 9 bis 18 Uhr aufgehabt, ja, und von 9 bis 18 Uhr war unsere Kernarbeitszeit und dann, also das musste man ja alles irgendwie mal organisieren, wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, das kann jetzt hier wohl nicht sein. Und dann bin ich zu meinem Chef, der wollte mit mir reden und weiß ich nicht, mir den Kopf waschen oder so. Und da habe ich gesagt, ich brauche mal gar nicht mehr drüber reden. Das hat er nicht ganz verstanden. Ich meinte, ich kündige. Wie lange muss ich noch bleiben? Wann kann ich gehen? Und dann bin ich gegangen. Ich habe selber gekündigt. Ich habe auf Arbeitslosengeld oder so verzichtet und habe seit dem Tag, ich habe dann noch 2 Monate, wirklich bis zum letzten Tag auch noch gearbeitet und meine Pflicht da erfüllt und seitdem mich nie wieder anstellen lassen. Da war ich 24. Und bei mir, ich habe ja dann auch so eine kleine Agentur gehabt oder theoretisch immer noch, aber jetzt anders. Und bei mir gab es nie Überstunden. Weil natürlich haben wir mal länger gemacht, eine halbe Stunde oder so, ne? Aber ich habe halt, für mich war klar, dass das geht gar nicht. Also ja, und also das war hart. Und das war aber damals, glaube ich, üblich so oder in vielen Agenturen so, ich weiß es nicht. Ich war nicht in vielen. Ich war vorher noch in 1, 2, 3 anderen so, mal hier, mal da, mal so reingeschnuppert und dann bin ich zu der gekommen. Da habe ich auch viel gelernt und es waren ganz coole Projekte, aber eigentlich, und gerade wir Grafiker, wir waren da das Letzte. Also wenn du so, die Grafiker, wir saßen dann immer die ganze Nacht, weil vorher mussten ja alle anderen überlegen und ne, die Ideen und die Texte und wir Grafiker durften dann die Pappen, damals ja noch alles auf Pappen präsentiert und so. Und dann haben wir bis morgens da gestanden und so ein Farbdruck hat mal locker 1,5 Stunden gedauert. Ja. Und dann haben wir die mit Sprühkleber da die Pappen geklebt und dann sind wir morgens um 5 nach Hause. Und also, wie gesagt, das war die Hölle und also das war nicht die Arbeit an sich, sondern das war wirklich, wie ich da behandelt wurde als Mensch. Da habe ich gedacht, so, nee, das macht hier niemand mit mir. Und
jetzt würde ich den Punkt gerne mal nehmen, um mit dir über ein anderes wichtiges Element von der Heldenreise zu sprechen oder von der Lebensreise, nämlich Krisen. Jetzt hast du ja zum Glück und toi toi toi, und ich freue mich für dich, so in den ersten Lebensjahren damit gar keinen, zumindest habe ich das jetzt nicht rausgehört, nichts Dramatisches sozusagen. Jetzt ist ja eine Kündigung, also so wie ich dich jetzt wahrnehme und wie du es erzählt hast und wie ich mir dich vorstelle in der Situation, glaube ich, das war auch keine Krise für dich. Aber die Frage, die ich dir mal stellen wollte, ist, und das ist das, wo ich weiß, dass unsere Hörer hier heute von dem Podcast besonders viel Wert drauf legen, nicht weil sie Krisen hören wollen, das ist kein Voyeurismus, sondern einfach die Frage, Frage, wie geht man damit um? Und die Frage an dich, und du musst es gar nicht im Detail ausführen, aber du hast sicherlich, also es wäre ja zumindest die erste Gästin, die ich habe, die sagt, ich hatte in meinem ganzen Leben keine einzige Krise. Keine Liebeskrise, keine Gesundheitskrise, keine Jobkrise oder sonst was.
Doch.
Wenn du Krisen hast, wie gehst du damit um?
Also ich hatte tatsächlich ein Erlebnis, das war kurz nach der Ausbildung. Das hat mich sehr umgehauen und im privaten Freundeskreis. Und damit wurde ich konfrontiert, ohne da überhaupt darauf vorbereitet zu sein. Und ich habe damals für mich gemerkt, wie stark ich in der Krise wurde. Also ich habe mich dann selber von außen betrachtet und dachte mir so, wow, Andrea, wie du das machst, woher nimmst du das jetzt gerade? Und das hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Also es war eine beschissene Zeit und das ging über Monate, also insgesamt so ein gutes Jahr. Und und ich habe aber für mich gemerkt, so, Andrea, wenn du da durchkommst, dann kann dir eigentlich nicht mehr viel passieren, weil also das hat mir wahnsinnig viel Kraft und auch so Kraft einfach gegeben, zu wissen, ich habe das so hingekriegt. Das habe ich auch damals immer so von außen betrachtet und das hat mich da durchgetragen. Und ich habe das auch gut verarbeitet. Es gibt immer noch so, das ist eine Sache, die ist tief in mir drin. Aber ich habe daraus sehr, sehr viel Kraft gezogen, muss ich so sagen, ja, genau.
Also wäre quasi deine Umgehensweise damit, es zu akzeptieren, es anzunehmen, durchzugehen und
ja,
sich auf die eigene Stärke zu verlassen.
Genau, es gibt ja Sachen, da haben wir einfach keinen Einfluss drauf. Also die, da können wir nichts dran verändern. Was wir aber verändern können, ist ja, wie wir selbst damit umgehen und wie wir, was wir selbst tun wie wir die Dinge annehmen und überwinden. Und das kommt aus uns heraus. Oder natürlich auch mit Unterstützung von Freunden und dem Umfeld, ganz wichtig, ne? Also wir müssen ja auch keine Krise alleine durchstehen im Grunde. Ja. Aber wir müssen natürlich innen drin bereit sein, auch Hilfe anzunehmen. Und auch, ich glaube, man muss die Krise erstmal akzeptieren, also dass es eine gibt, ja. Und da, also die Situation verstehen oder in irgendeiner Form wahrscheinlich akzeptieren, ja. Und dann.
Ja, ich finde, es zu akzeptieren und dann auch den Schmerz zuzulassen und auch zu wissen, du wirst nie glücklich sein, wenn du nicht weißt, wie unglücklich anfühlt. Schwarz und Weiß, Yin und Yang, das hat schon seine Bedeutung. Ich bin ein großer Fan, meine Stammzuhörer wissen das schon, aber ihr müsst es ertragen, dass ich es wieder erwähne. Ich bin ein sehr großer Fan vom japanischen Kintsugi. Man schreibt das Kintsugi. Das ist eigentlich ein Handwerk. Die meisten Leute kennen diese zerbrochenen Schalen, die mit goldener Paste wieder geklebt sind. Da gibt es auch Werbespots von der DG-Bank und so weiter.
Ja,
die Japaner legen halt wahnsinnig viel Wert auf ihre Teezeremonie. Und da kommt das ursprünglich her als Handwerk. Ist aber zu einer Philosophie geworden, zu einer Lebensphilosophie. Gibt es unfassbar gute Bücher. Habe ich alle gelesen, als ich vor ein paar Jahren meinen Unfall hatte. Und heißt im Prinzip verkürzt, wenn dir ein Bruch passiert, ganz egal, ob du Abschied nehmen musst von jemand, ob im Job, in der Liebe, im Körper, tatsächlich, ich hatte ja sehr viele Brüche. Wenn dir das passiert, dann nimmst du sozusagen, Schritt 1 die Akzeptanz, sind wir genau bei dem, was du gerade sagtest. Schritt 2, du nimmst dir die Zeit für die Heilung, du akzeptierst, dass du traurig bist, das ist völlig normal. Schritt 3, du nimmst goldene Paste, ja, im übertragenen Sinn und machst es zusammen. Und die Metapher und die schöne Geschichte dahinter war, das war ein Kaiser, dem war die Schale runtergefallen. Dann hat er x Leute gefragt, dass sie ihn reparieren. Aber reparieren konnte es keiner, weil 1000 Scherben. Und dann kam einer, so ein Meister, und der hat gesagt, ich mache einfach Gold in den Wachs, ja, in den Bienenwachs oder was, und klebt die Schale zusammen. Und dann hat der Kaiser gesagt, jetzt ist sie vollkommen.
Ja, ja
schön. Und die Metapher ist an der Stelle, ein Bruch kann dich stärker machen. Und das zu akzeptieren, die Schale liegt unten, die Scherben sind da, die kannst du nicht mehr rückgängig machen. Also die Frontscheibe, sage ich immer, im Auto ist größer als der Rückspiegel und das hat einen Sinn. Ja. Also es ist gut, manchmal nach hinten zu schauen und auf sich selber zu gucken, wie war mein Weg, aber eigentlich geht es immer nach vorne. Ja. Und dazu sagen, ich klebe jetzt mit goldener Paste im übertragenen Sinn das zusammen, ist, glaube ich, so ähnlich, wie du es jetzt auch ausgedrückt hast.
Ja.
Also eine sehr gute Methode und wie gesagt, Kintsugi gerne als Tipp an euch da draußen. Jetzt weiß ich immer noch nicht, also du bist jetzt dann quasi aus dieser Agentur abgedampft, ja. Hast diese Mini-Krise, aber ich glaube, die hast du sehr selbst, also würde ich jetzt schätzen, sehr selbstbewusst.
Also die Kündigung war tatsächlich eine Erleichterung. Also es war so ein Befreiungsschlag, ja. Ohne, und ich wusste wirklich nicht danach, was ich überhaupt mache. Also ich wusste aber, egal was ich mache, es wird besser. Also das war halt auch so eine Überzeugung. Und dann, ich habe einfach ein Gewerbe angemeldet, da ist auch noch eine schöne Geschichte draus entstanden. Oder da werde ich so oft nachgefragt. Und zwar hatte ich mich erkundigt, dachte, ich mache das jetzt alles einfach irgendwie selbst. Ich werde selbstständig. Ich hatte aber wirklich gar keine Ahnung davon, ehrlich gesagt. Und irgendjemand sagte zu mir, du musst ein Gewerbe anmelden. Da dachte ich, okay, ein Gewerbe anmelden, dann gehe ich halt zum Gewerbe. Aber ich hätte überhaupt gar kein Gewerbe anmelden müssen, ehrlich gesagt. Aber ich dachte mir, dann gehe ich halt zum Gewerbeamt und melde ein Gewerbe an. Und dann hast du dann so ein Formular gekriegt. Und das habe ich noch. Und dann musstest du einerseits reinschreiben, den Zweck, also die Tätigkeit des Gewerbes. Und ich brauchte, da sollte ich einen Firmennamen eintragen. Und ich hatte keinen Firmennamen. Ich hatte ja auch, ich wollte ja eigentlich gar keine Firma gründen, aber da stand jetzt Firmenname. Und ich, ne, so, da bin ich dann auch wieder, okay, das Formular muss ich jetzt ja ausfüllen, dann bin ich dann pragmatisch, ja, dann fülle ich das halt aus. So, was soll das? Und dann habe ich mir überlegt, welchen Firmennamen, ich so kurz überlegt. Und so ist der Name 45 Grad entstanden von meiner Agentur, weil 45 Grad so ein Winkel ist, der aufwärts zeigt. Und dann dachte ich, es geht jetzt aufwärts, 45 Grad war ich da rein. Und dann, so ist damals ein Name entstanden, also dieser Name. Und dann weiß ich noch, ich habe reingeschrieben Grafik und Design. Und dann hat die Dame vom Gewerbeamt, der ich dann das Formular gegeben habe, gesagt, das geht nicht, was ist Grafik und Design? Dann schrieb die rein, Gestaltung von Grafik und Design. Und dann meine ich, gute Frau, Grafik ist ja Gestaltung, das ist jetzt irgendwie, anders geht das jetzt nicht. Sie wollte das so.
So war es dann.
So war es dann. Es war mir dann auch egal. Und so ist 45 Grad entstanden. Genau.
Ja. Cool. Tatsächlich habe ich über die 45 Grad auch nachgedacht. Also da bin ich hängen geblieben, was an sich ja kein schlechtes Indiz für den Namen ist oder keine schlechte Beurteilung ist. Ich habe tatsächlich auch überlegt, weil, und da sieht man mal, in welchen Gedankenmustern man unterwegs ist. Ich habe so gedacht, wie 45 Grad ist ja jetzt irgendwie so. Keine 90 Grad, keine 180. Und wir machen alle 360 Grad Marketing, ja. Und jetzt kommt Andrea und sagt, ich mache 45 Grad. Wie passt das? Aber jetzt kenne ich die Geschichte. Und es ist natürlich so, 45 Grad zeigt immer schön nach rechts oben, ne? Also, wenn du es jetzt auf der Ebene machst, ja.
Also, so habe ich den Winkel vor mir gesehen. Und damals gab es einen Club in Berlin, einen bekannten Club, 90 Grad, ne, hieß der. Und alle, wieso nicht 90, warum 45 Grad? Was, das hat ja überhaupt nichts mit diesem Club zu tun. Das war wirklich so ein Winkel und eine aufwärts zeigende Linie.
Mega. Schöne Geschichte, ja. Ja, okay, meine Liebe, jetzt biegen wir so langsam auf die Zielgerade ein. Schon.
Naja,
Zeit ist, geht so schnell vorbei. Ich habe ganz viele Sachen nicht gestellt. Aber ich möchte nicht missen, euch da draußen noch den Hinweis zu geben. Wir hatten es zu Beginn gesagt. Ihr bekommt die einmalige Chance, eins der Bücher von Andrea, wenn sie denn gedruckt sind, also Ende November, also irgendwann vor Weihnachten, würde ich mal sagen, trudelt dann bei euch ein Paket ein, von Andrea ein Buch zu bekommen, Digitales Charisma. Und dazu würde ich sagen, schreibt ihr uns bitte in die Kommentare oder wenn ihr es bei Spotify oder irgendwo auf einer Plattform hört, gerne auch der Andrea oder mir persönlich, bevorzugt mir nicht, weil ich jetzt so wahnsinnig neugierig bin, aber damit ich es dann organisieren kann, schreibt ihr mal rein, was ihr unter digitalem Charisma versteht und warum ihr unbedingt da eine Unterstützung braucht mit dem Buch. Da sind wir sehr gespannt drauf, was euch da so einfällt und wir werden dann nachher bei LinkedIn bekannt geben, wer das Buch bekommt, okay?
Deal? Sehr gerne, sehr schön.
Ja, so machen wunderbar. Wir. Ja, meine Liebe, dann will ich dich auch in deinem Urlaub gar nicht länger belästigen. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen, die sind aber ja nicht so wahnsinnig ausschweifend. Gibt es irgendwas, was du gerne noch sagen möchtest, was ich nicht gefragt habe, was sehr wichtig wäre?
Nee, also wir sind ja jetzt stehen geblieben damals, da war ich 24, glaube ich. Also mein Weg war ja sehr bunt und also ich glaube, so zur Vervollständigung, also ich war ja noch Grafikdesignerin, ich habe ja dann irgendwann habe ich mir selber HTML beigebracht und habe halt Webseiten gemacht. Und dann habe ich eine IT-Firma gegründet und mit anderen zusammen und war so als einzige Frau in so einer Tech-Domäne unterwegs. Das hat mich sehr geprägt. Da habe ich mich aber auch sehr verstellt zu der Zeit, also weil ich dachte, ich müsste jetzt als Frau da irgendwie bestehen. Und also ich habe mich da, habe ich mich ganz schön verdreht. Dann habe ich irgendwann meine, wirklich diese kleine Agentur gegründet, die dann auch diesen Namen getragen hat, 45 Grad. Und,
also wenn ich kurz einhaken darf, aus der Zufallsgründung beim Gewerbeamt wurde ja dann später eine GmbH.
Genau, ganz später. Also da lagen ganz viele Schritte noch dazwischen. Damals war ich im Grunde als Freelancer unterwegs und dann ein bisschen Grafikdesign, irgendwann Webdesign und so. Und das war, und dann 99 haben wir die IT-Firma gegründet. 2006 habe ich meine Agentur gegründet und 2009 habe ich, glaube ich, die GmbH daraus gemacht und die gibt es bis heute. Und ich habe jetzt kein Agenturbusiness mehr in der Form, auch wenn es die Agentur noch gibt, aber ich bin jetzt als Einzelperson wieder unterwegs und das, was ich jetzt mache, ist, und mich hat das, glaube ich, immer ausgezeichnet, dass ich kann nicht lange das Gleiche machen. Ich habe immer wieder, wenn ich eine Sache durchdrungen habe, dann habe ich gedacht, was gibt es denn noch so? Und dann habe ich da mal reingeguckt und dort und so. Und was ich jetzt mache, ist im Grunde, oder das ist auch in diesem Buch dann zusammengeflossen, da bringe ich das jetzt alles so ein bisschen zusammen. Also ich habe das Gefühl, da sind diese ganzen losen Enden, die dann auf einmal zusammenführen, ja. Weil hier kommt natürlich, also bei dieser ganzen digitalen Kommunikation, und ich begleite ja viele Persönlichkeiten im Personal Branding, da kommt dann vieles zusammen. Wie wirken wir, wer werden wir wahrgenommen? Und dieses auch natürlich Grafische, das ist aber auch, das hat was mit Tonalität zu tun, mit Text, mit Sprache. Ne? Ist ja, Kommunikation besteht ja aus so viel mehr. Und da habe ich jetzt so das Gefühl, da kann ich das alles irgendwie zusammenbringen. Und das macht mir einfach gerade aktuell so viel Spaß. Und deswegen hatte ich auch so viel Stoff und so viele Ideen für dieses Buch, weil ich da natürlich von überall so ein paar Dinge zusammenbringen konnte. Und
jetzt leuchten deine Augen wieder so wie in Frankfurt.
Ja, also das genau. Das füllt mich dann wirklich aus. Mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, bei Leuten so Aha-Momente auszulösen oder so Sachen in Bewegung zu setzen. Wenn ich merke, dass meine Tätigkeit irgendwas auslöst, dann glaube ich, dann bin ich tief zufrieden und weiß, jetzt habe ich irgendwas richtig gemacht, ja. Und das finde ich halt sehr, sehr schön, ja.
Ich hatte vor kurzem ein Speaker-Briefing. Ich bin ja auch oft als Speaker unterwegs. Und da hat mich der Veranstalter gefragt, Wolfgang, was ist denn dein Ziel, wenn du als Speaker auf die Bühne gehst? Und da habe ich gesagt, also mein Ziel ist es, dass die Menschen, die da sitzen, bessere Storyteller werden als ich. Menschen zu enablen, ja. Und da hat er gesagt, genial, ja. Und ich glaube, so ähnlich ist das bei dir auch. Du hast die ganzen Puzzleteile zusammengesetzt und hast dann ein richtig, richtig cooles Buch draus gemacht. Ja. Toll. Ich habe noch eine Frage dazu. Ja. Und die wollte ich vorhin schon stellen, aber jetzt passt das ganz gut. Wenn du jetzt zu deinen Eltern kommst und sagst, ach ja, Mutti, Vati oder wie du sie nennst, ja, Mama, Papa, ich mache das jetzt mit dem Job, ich gehe aus der Agentur raus, ich mache jetzt was ganz anderes, ich schreibe übrigens jetzt auch ein Buch. Sagen die heute noch, Andrea, Kind, du bist anstrengend?
Ja.
Das habe ich mir fast gedacht. Ja,
also ich versuche es inzwischen, bin ja lernfähig, ich habe ja auch viel gelernt. Also ich versuche, meine Energie so ein bisschen einzuteilen und auf mein Gegenüber anzupassen. Also im Sinne von, die nicht zu überfordern. Und meine Eltern sind jetzt auch schon, mein Vater ist 80, meine Mutter 79. Und wenn ich dann so viel erzähle, wenn das aus mir so raussprudelt, was ich gemacht habe, was ich alles für Ideen habe, das fällt ihnen schwer, mir dann zu folgen. Und dann versuche ich so kleinere Bausteine oder kleinere Häppchen zu verpacken und auch so rüberzubringen, dass sie es verstehen, was ich da überhaupt mache. Das ist diese ganze digitale Welt ist für meine Eltern sind viel am Handy und machen, also ich habe denen auch schon mal ChatGPT aufs Handy gespielt und dann haben die auch da schon mal rumprobiert. Also die sind da durchaus recht, also finde ich für ihr Alter sehr, sehr offen für und machen da vieles. Aber da können sie dann doch nicht überall so folgen.
Ich kann das nachvollziehen. Meine Mutter ist 82 und absolut digital. Kein Native, aber digital. Ja. Mir ist es mal passiert vor ein paar Jahren, dass der Chef der örtlichen Sparkasse anrief und sagt, Herr Jung, wir haben jetzt hier ein neues PIN-TAN-Verfahren für Ihr Unternehmen. Übrigens, Ihre Mutter war da Testperson. Ich sage, bitte, meine Mutter. Also so ist die, macht das auch. Das kann ich absolut nachvollziehen. Sehr gut, schön. Ich glaube auch, dass deine Eltern, wenn du dann gegangen bist, nachher so, ich kenne sie ja nicht, aber ich würde jetzt schätzen, sie sagen dann, ich bin ja selbst auch Vater, sie sagen dann, ach, ist ja schon toll, wir sind ja schon stolz auf die Andrea, aber sie ist anstrengend. Ja. Wenn du dann, und du denkst, boah, ich habe es heute wieder so runterskaliert, die zwei haben alles mitbekommen, ja, und die, So sind halt die unterschiedlichen Perspektiven.
Die sagen auch ganz klar, wenn ich sie im Urlaub besuchen will oder so, Andrea, aber nicht zu lange, das schaffen wir nicht.
Also, schön, so, wenn du kommst, aber es ist auch schön, wenn du wieder gehst.
Ja, da haben sie auch überhaupt gar keine Hemmungen, das so zu äußern.
Das sozusagen, also, ja. Ich glaube, da kennt ihr euch auch gut genug gegenseitig. Okay. Nächste Frage, wo ist Andrea in 5 Jahren? Was macht Andrea in 5 Jahren? Gibt es da einen Plan?
Nee, das ist tatsächlich was, ich hatte nie so einen richtigen Plan, ja, wo ich hin will. Ich habe natürlich Ideen, ich habe wahrscheinlich auch viel zu viele Ideen. Ich habe ich habe eine Idee, wohin es so geht, was ich machen will. Ich habe immer eher einen Plan oder ein Ziel, wie ich mich fühlen will, weißt du? Und gar nicht, und dann, es ergeben sich ja einfach immer wieder so viele wunderbare Dinge, die kann man gar nicht planen, also finde ich. Und ich möchte einfach meine höhere Mission ist wirklich mit meiner Arbeit und auch mit meinem, das ist ja so eine Mischung aus Beratung, Mentorings, Trainings, was ich da mache, ja. Ich möchte wirklich Menschen ermutigen, sichtbar zu werden und eben auch hörbar, also im Sinne von sich zu engagieren. Und weil mein Gefühl ist, dass viele gute Menschen, die wirklich was zu sagen haben, dass die viel zu leise sind und die ganzen Vollidioten, die also mehr Meinung als Ahnung haben, das sind die lautesten.
Die sind laut.
Und dann ist unsere Wahrnehmung ist so verzerrt dadurch, weil diese wenigen Lauten, das sind ja jetzt auch nicht ganz wenig, aber im Verhältnis doch immer sehr viel weniger, weil die aber so laut sind, haben wir den Eindruck, boah, das sind echt viele. Und diese verzerrte Warnung führt dann dazu, dass die was Gutes zu sagen hätten, noch leiser werden und sagen, oh nee, dem setze ich mich nicht aus und so. Und ich möchte gerne Menschen befähigen und ermuntern, also motivieren, inspirieren, aktiv zu werden und sich einzusetzen. Jeder so in seinen Möglichkeiten, ja. Und ich glaube, das brauchen wir für eine bessere Gesellschaft und vor allem, und das ist mir so mein größtes Anliegen, dass wir unsere Demokratie erhalten und stärken und nicht immer mehr schwächen durch diese ganzen verrückten Debatten, oder manchmal kann man es ja gar nicht mehr Debatte nennen, was da passiert, ja, also durch dieses Ganze, durch diese Hass und Hetze, durch die Desinformation und was da alles stattfindet, gerade im Digitalen, auf Social Media, und da will ich mich einsetzen für Informationskompetenz und für Debattenkultur und die Menschen sollen sich äußern und sich nicht zurückhalten lassen, ist mir wichtig.
Okay, dann wäre meine Vision wäre, dass Andrea in 5 Jahren an der politischen Position in der Partei der Mitte irgendwo Menschen genau dahin bringt, dass sie die gleiche Leidenschaft für ihre Dinge aufbringen wie du. Ich glaube, dann wäre es schon sehr geholfen. Gut. Okay. Vorletzte Frage. Auf einer vielbefahrenen Kreuzung bei dir, in deinem Wohnort, in der Nähe, also die vielbefahrenste, größte Kreuzung, die du hast, die dir jetzt gerade in den Kopf kommt, da darfst du 4 Wochen lang eine riesige LED-Leuchtwand aufstellen. Und egal, was du möchtest, du darfst es draufschreiben. Was steht da 4 Wochen lang?
Also wenn ich bei uns an viel befahrene Straßen denke, dann denke ich immer an diese ganzen Raser, weißt du, die in Berlin, ist grausam, ja, die auch überhaupt nicht geblitzt werden und wo gar nichts passiert. Und das ist Lärm und laut. Nein, ich würde mir, glaube ich, wünschen, in der Stadt, ich weiß nicht, so eine Botschaft wie sei Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Also ich würde mir gerne ich finde Berlin, und das geht aber wahrscheinlich in vielen Städten so, es wird lauter, es wird dreckiger, die Leute sind immer rücksichtsloser, also aggressiv gegen ein, also so dieses ganze aggressive Verhalten. Und ich würde mir wünschen, ich weiß nicht genau, wie man die Botschaft formulieren müsste ich mal länger drüber nachdenken, aber sowas in diese Richtung, dass wir doch alle einen Teil beitragen können dazu, dass die Stadt wieder lebenswerter wird, das würde ich mir sehr wünschen. Also ich war noch nie so genervt von Berlin wie in letzter Zeit. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt schon Mitte 50 bin oder ob sich Berlin wirklich so verändert. Ich kann es nicht sagen, ich bin mein Leben lang in Berlin gewesen, auch immer in Charlottenburg. Und ich finde es gerade manchmal wirklich schwer zu ertragen.
Vielleicht so ein Stück weit auch das, was der Zukunftsforscher gesagt hat, der gesagt hat, Leute, die ganzen großen Probleme werden in 15, 20 Jahren gelöst sein, arbeitet mehr an euch selbst. Ja. Mhm. Lebt deinen besten Tag, aber auch für alle um dich rum oder sowas könnte da vielleicht draufstehen, ja? Oder ja,
alle so ein bisschen mehr Rücksicht nehmen, ne? Also wenn wir, also so, da kann ja jeder also was zu beitragen. Aber meistens sind es ja die Leute, die das verstehen und einsehen, das sind ja nicht die Probleme, also die das ablehnen und pöbeln, ne? So, und dann auch nicht offen sind für Botschaften. Ich frage mich immer, wie können wir denn die noch erreichen, ja? So diese, letztens hat mir, ich habe so einen Laden, Büro, also das heißt ein Büro an der Straße direkt, ein ehemaliger Laden, und da habe ich im Sommer immer Fenster offen, und ein Nachbar bei mir in der Straße, der stellt sein Auto immer, wenn er kommt, bei mir direkt vom Fenster ab. Da ist eigentlich kein Parkplatz mehr, so an der Einfahrt, aber er stellt sich da immer hin. Würde ich an seiner Stelle vielleicht auch machen, weil er aber da nicht aufgeschrieben kann, da stehen. Das Problem ist, der kommt jeden Tag, hat so laut Radio an in seinem Auto, dass ich in meinem Büro nicht telefonieren kann. Ich muss das Fenster zumachen und selbst dann ist es noch laut. Und dann habe ich ihn mal darauf angesprochen und dann sagt er, brüllt er mich an, halt's Maul, wenn du deine Ruhe haben willst, dann geh aufs Land. Und ich denke mir, ja. Also ich habe nur gemeint, ist es nötig, so laut in dem Auto, also so, weil das jeden Tag ist, der kommt immer so um 4 irgendwie, stellt das Auto da ab und ja, da brüllt er mich an, wenn ich meine Ruhe will, soll ich doch aufs Land gehen. Und dann denke ich, nee, ist genau falsch rum. Wir sollten, auf dem Land kannst du deine Karre so laut oder dein Radio, ne, so laut abdrehen, wie du willst. Aber in der Stadt, wenn es alle machen, dann...
Ich finde generell, egal wo du bist, solltest du einfach ein bisschen rücksichtsvoller sein als dieser Mensch dann. Ja. Also dieser Mensch sollte ein bisschen rücksichtsvoller sein.
Ja, und ich frage mich halt immer, was kann ich sagen oder tun, damit ich so einen Menschen noch erreiche? Also der ist ja, warum der mich gleich angebrüllt hat, ne? Also so, okay, aber ich glaube, das ist die große Herausforderung, ja.
Also ich glaube, nach der Kinzigi-Regel würdest du dann einfach erstmal akzeptieren, dass das so ist, und würdest ihm sagen, okay, ich verstehe, dass du einen schlechten Tag hattest oder so, ich habe dich einfach nur freundlich gebeten. Übrigens ist das auch die ChatGPT-Methode, ja, die liegt da quasi, Kinzigi liegt da mit drin, denn das ist ja diese, manchmal nervt das ja schon, dass der ständig sagt, ja Wolfgang, du hast ja recht. Das hätte ich ja nicht machen dürfen, ja. Wenn ich sage, verdammt jetzt, aber jetzt habe ich dir doch 5-mal gesagt, dass du das so und so machen sollst. Warum machst du das nicht? Ja, du hast so völlig recht, das hätte nicht passieren dürfen, ja.
Aber das ist doch furchtbar, oder?
Ja, das ist furchtbar, ja. Das, also in der Ausprägung reizt es einen dann, aber ich glaube in der Situation, die Frage ist ja, der Mann brüllt ja, glaube ich, nicht dich an. Also der brüllt dich an, aber der meint dich nicht, sondern der hat ja selber, ist ja mit irgendwas unzufrieden. Sonst hätte er einfach gesagt, ja Mensch, stimmt, oder nee, du, das geht nicht anders oder so, ne. Aber wenn er dann so aggressiv wird, hat er ja mit sich eigentlich erstmal ein Problem.
Offensichtlich, aber ja.
Anyway, wir werden es heute nicht lösen, nein, meine Liebe. Ich danke dir sehr, sehr für diesen Podcast. Ich freue mich so auf mein Buch, aber ich freue mich generell auf dein Buch. Und ich werde dich an jeder Stelle, wo ich kann, unterstützen.
Das freut mich, danke dir.
Die Menschen aus meinem Umfeld, die Bücher geschrieben haben und wenn ich ein Buch dann liebe, ja, dann liebe ich das auch und dann promote ich das auch gnadenlos. Ja, das wissen die. Grüße an Julia Reuter und alle anderen, deren Bücher ich auch schon immer promote, und ich mache das mit voller Überzeugung. Letzte Frage an dich. Gibt es einen Menschen, von dem du sagst, die Vita dieses Wegbegleiters, Bekannten, was auch immer, ist so interessant, der müsste mal hier eingeladen werden?
Ja, da fällt mir ein, der, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, den Alex De Vito?
Nee, den kenne ich tatsächlich nicht, aber das ist jetzt mindestens die dritte Nennung. Also mindestens 2 Leute haben ihn schon mal empfohlen. Ich habe ihn sogar schon mal angeschrieben, ich weiß es gar nicht.
Der hat wirklich eine sehr spannende Geschichte oder so viele Geschichten zu erzählen, das haut dich um. Genau, ansonsten ist mir letztens wieder, das finde ich auch, da kenne ich die Geschichte dahinter gar nicht so genau, aber ich weiß, was sie heute macht, die Maren Reisner, die hat so eine Initiative, Bleistift for Everyone, und die gründet und unterstützt Schulen in Afrika und ermöglicht Kindern im Grunde ein warmes oder ein Essen, also ein warmes Gericht und irgendwie einen Bleistift halt und was zu schreiben, und das führt dann dazu, dass die Eltern die Kinder auch in die Schule schicken, einfach so blöd sich das anhört, aber dann, weil die dann dort auch was zu essen bekommen. Und die hat da so eine, die ist ganz, ganz viel selber vor Ort unterwegs und das finde ich ganz beeindruckend, was sie da macht. Und ich weiß selber nicht genau so viel von ihr, wie sie da genau hingekommen ist, wie sich das mal entwickelt hat und so. Das würde mich selber auch sehr interessieren.
Klingt super spannend.
Ja. Die war letztens auf unserem, wir veranstalten ja seit, ich meine, wir jetzt schon das 6. LinkedIn Local Berlin gemacht.
Ich habe sie auf LinkedIn gesehen.
Genau, mit der Katrin Köhler zusammen. Und da haben wir spenden immer das, was übrig bleibt, an Maren Reisner und ihre Organisation. Und daher kenne ich sie. Und sie war jetzt, letzte Woche hatten wir wieder eins, also so ein Event bei uns, also bei mir im Büro machen wir das immer. Und da war sie auch wieder und hat ein bisschen was erzählt von ihrer letzten Reise nach Madagaskar. Und das finde ich so beeindruckend und toll, was sie da macht. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Alles klar. Die beiden kommen auf meine Liste, Alex De Vito und Maren Reisner. Und dann schauen wir mal, wer von den beiden als erster Gast bei mir irgendwann mal dabei ist.
Sehr schön.
Ich sende ganz liebe Grüße nach Teneriffa. Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast. Hat technisch alles super geklappt.
Sehr gerne.
Ja, wir waren am Anfang ein bisschen am Überlegen, aber hat super geklappt. Ja, und toi, toi, toi für dein Buch, toi, toi, toi für alles, was
dir.
Du noch so auf den Weg bringst. Und ja, ich denke, wir bleiben einfach in Kontakt.
Auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, Wolfgang. Vielen Dank auch für deine Zeit. Und
gerne. Liebe Grüße. Tschüss.
Tschüss.